Meine Damen und herzlich willkommen zur 8. Ausgabe «Auf Frieden trifft», ein Podcast, den wir in Kooperation mit dem Basler Stadtmagazin «Baschur» machen. Wir, das ist die Edition «Frieden», wir machen auch ein Online-Magazin, wir machen Bücher, wir treten live auf. Man kann das alles sehen unter friedenmagazin.ch. Und heute sind wir hier zu Gast an einem wunderschönen Ort im Kloster Schöntal. Und wir dürfen mit der Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger über die Ausstellung hier reden. Der Heilige Geist kommt zur Ruhe. Herzlich willkommen, Gerda und Jörg.
Hallo.
Hallo zusammen. Herzlich willkommen von mir. Schön, dass wir hier sind.
Wie immer am Anfang des Podcasts gibt es ein kleines Spiel. Das wird jetzt Helena machen. Sie legt acht Karten auf den Tisch.
Jetzt haben wir es. Es sind sogar ein bisschen mehr. Und ihr könnt jetzt abwechselnd, ihr könnt selber auswählen, wer antwortet, eine mehr und spontan beantworten. Ich tue sie vorlesen, muss ich noch dazu sagen. Wenn du eine Regel aufstellen könntest, an die sich alle Menschen halten müssten, welche Regel wäre das?
Ich habe keine Regeln zu halten.
Super. Jetzt kommt die nächste Karte. Welcher Beruf wäre für dich ein Albtraum?
Sekretärin.
In welcher Situation in deinem Leben hast du so richtig Glück gehabt?
Dass da alles gut gegangen ist mit dieser Prozession.
Super, da können wir dann später noch drauf sprechen. Was ist deine Lieblingsdroge?
Geld.
Wunderbar. Danke vielmals.
Gerda und Jörg, eure Ausstellung heisst «Der Heilige Geist kommt zur Ruhe». Was ist denn der Heilige Geist?
Das ist, glaube ich, einfach unser Zeitgeist, wo all ein bisschen darunter leidet, dass es immer passiert, dass immer so viel ist, dass wir überfüllt sind mit allem. Und das ist einfach ein guter Ort, da haben wir das Gefühl gehabt, zur Ruhe zu kommen.
Und wie findet das statt, das zur Ruhe kommen? Was braucht es für das?
Wir empfehlen, dass man zu Fuß kommt und hier läuft. Und dann tut sich das eigentlich auf dem Weg von allein einstellen.
Je weiter, desto besser natürlich.
Vielleicht zum Erklären, wir sind hier im Kloster Schöntal, ich glaube, etwa 2 Kilometer weg von Langenbruck. Am Ort, wo ihr auch wohnt. Vielleicht kommen wir da später noch darauf zurück, dass das vielleicht eine spezielle Bedeutung hat. Aber wie gesagt, man kann hier in das Kloster herlaufen. Auf dem Weg hierher gibt es verschiedene Stationen. Und hier im Kloster, in der alten Kirche, eine wunderbare Ausstellung mit verschiedenen Altären. Gerd und Jörg, ihr habt vor jetzt 10 Tagen etwa das hier eröffnet mit einer grossen Prozession. Vielleicht könnt ihr unseren Hörern und Hörerinnen erzählen, was da genau passiert ist.
Da ist viel passiert. Also vor allem auch, ist auch viel passiert an dem Ort. Weil der Ort hat ja eine ganz lange Geschichte. Das geht zurück auf eine Marienerscheinung von einem Frohburger. Frohburg ist oberhalb von Olten. Der Frohburger hat sich da verlaufen und dann ist Maria schon und hat gesagt, schau, ich zeige dir den Weg, aber du musst da ein Kloster bauen. Das war 1145. Und dann war es ja gar nicht so lange ein Kloster gewesen. Das Kloster war es nur bis vor 500 Jahren. Das heisst, es war jetzt eigentlich schon länger kein Kloster gewesen, als es überhaupt eins war. Aber für uns ist der Ort halt trotzdem, haben es trotzdem immer als das wahrgenommen. Für uns war es immer ein Kirche, der Raum. Auch wenn es jetzt schon seit längerem ein Kunstort ist und voran ist es während 400 Jahren eine Scheuer gewesen, oder es ist, man hat Ziegel gebrannt, man hat es als Kornkammer genutzt. Aber vor etwas mehr als 500 Jahren hat es Zeiten gegeben, wo da bis zu 1000 Leute an einem Tag, meistens am 1. Mai, von Basel da raufgepilgert sind. Und das haben wir einfach wahnsinnig gefunden und das hat uns inspiriert.
Möchtest du kurz erzählen, was denn vor 500 Jahren passiert ist, dass es dann eben kein Kloster mehr war?
Es war die Zeit der Reformation. Also allgemein war die Stimmung Anti-Kirche. Dann sind die örtlichen Bauern ausgenutzt worden. Denen hat man viel Angst gemacht. Mit der ganzen Höllgeschichte, die ganzen Ablasswesen sind aktiv gewesen. Die Reformation ist durchgezogen und die Leute haben auch nicht mögen, das mitspielen. Und das Kloster ist dann geplündert worden. Und eigentlich ein Grundgedanke von uns, auch von dieser Teigprozession, war die Umkehrung der Plünderung. Das ist jetzt so lange her und eigentlich hat man das wie einfach stehen und das Leben ist weitergegangen und wir haben gefunden, das nehmen wir wieder auf und fangen mit dem an. Und darum haben wir die Teigprozession organisiert, vom Dorf hierher. 2 Kilometer ist das etwa die Distanz. Und wir haben es im Teig gewidmet, weil der Teig eine Materie ist, die noch beweglich ist. Sie ist lebendig, sie ist feucht. Sie entwickelt sich weiter, man kann sie formen. Der Teig ist ein total guter Zustand, ein lebendiger Zustand. Und dann war die Grundidee, da hinten wird ein Bach.
Es ist ja, ich glaube, so in so einem Rahmen, jetzt im Kunstrahmen, ist es schon ein außerordentliches Ereignis gewesen, mal für mich. Es hat schon im Zug von Zürich her angefangen. Man hat ein bisschen das Gefühl, man fahre in ein Open Air, weil man hat überall gehört, hast du auch einen Teig dabei? Weißt du, wo das Schöntal ist oder so? Und das sind dann auch noch ein Extrabus gekommen, um dann auch all die Leute hierher bringen. Und die Prozession ist auch an verschiedenen Stationen vorbei, wo man jetzt auch wo da bleiben, eigentlich bis im November, solange die Ausstellung dauert. Darum sagen die auch, nicht einfach hierher fahren mit dem Auto, sondern zu Fuß gehst du, verpasst man nämlich eigentlich das Intro oder die Vorbereitung oder einen wichtigen Teil der Ausstellung. Vielleicht könnt ihr zu diesen Stationen noch etwas sagen.
Ja, vielleicht schnell Geschichte. Also inspiriert hat uns die Stationen überhaupt zu machen, Geschichte von der Kirche selber. Sie hatten einmal eine Zeit, wo sie einen Altar hatten für die 14 Nothelfer. Und die 14 Nothelfer waren Heilige, die man angerufen hat, wenn man krank war, wenn man eine Klauenseuche hatte. Ja, und in verschiedenen Bereichen des Lebens. Und wir haben gefunden, eigentlich brauchen wir die Nothelfer auch. Aber wir wollen sie eigentlich in Sachen widmen, die ganz regional sind, die da sind. Vor Ort, wo uns auffallen, wo aber schlussendlich für die ganze Welt auch gilt.
Ja, da kommen verschiedene Themen vor. Es fängt zum Beispiel an mit Toleranz und Humor. Das sind immer zwei Themen, wo eigentlich Nothelfer brauchen. Aber es hat auch ganz praktische Sachen, wie zum Beispiel der überfahrene Feuersalamander auf der Straße, ist eine Station gewidmet, oder der Vögel. Und die Stationen, muss man auch sagen, sind auch Zusammenarbeiten gewesen mit Leuten vom Dorf oder zum Teil auch mit den Bauern aus dieser Gegend. Also es ist uns ganz wichtig gewesen, den Ort auch wieder wie mehr zu verbinden mit dem Dorf und mit den Leuten, die hier leben, weil ja, es ist ja seit 30 Jahren ein Kunstort und das interessiert halt nicht alle von in einem Dorf. Aber uns ist es wirklich wichtig, uns ist es wirklich ein Anliegen gewesen, die verschiedenen Vereine auch einzubeziehen. Also an der Eröffnung sind es wahrscheinlich 4, 5 Vereine. Also von der Dorfmusik über den Jodlerchor, über den Turnverein, ein Chor, der gesungen hat.
Feuerwehr.
Feuerwehr. Also das war uns einfach sehr wichtig, dass das mit der Dorfbevölkerung wieder mehr verbunden ist und dass es eben nicht nur ein reines Kunstpublikumsevent wird.
Und was glauben Sie jetzt, ist das gelungen, Dorfbevölkerung da ein bisschen wieder zu aktivieren oder ihnen eine andere Perspektive auf den Ort zu geben?
Ja, durchaus. Die haben so gestrahlt wie alle anderen am Fest.
Ja. Und zum Beispiel der Saal, wo wir jetzt da sind, ist ja der Christophorus. Und man sieht da auch noch ein Wandbild von Christophorus an der Wand. Und da hat es also viele Leute vom Dorf, die das erste Mal in diesem Saal waren.
Ihr habt auch geschrieben, die ganze Ausstellung und auch die Prozession ist auch eine Liebeserklärung an die Region. So wie ihr schon gesagt habt, dadurch haben die Dorfbevölkerung einbezogen, die verschiedenen Vereine, aber auch eben die Natur, die Pflanzen und Tiere, wie der Feuersalamander zum Beispiel. Es ist ja auch die Region, in der ihr daheim sind. Was bedeutet das denn für euch?
Das ist ein Dankeschön, dass wir hier überhaupt leben dürfen. Das ist ein Dankeschön an die Landschaft, an das Dorf, an das Schöntal hier, das ehemalige Kloster. All die Leute und Tiere und Pflanzen und Steine, die es hier gibt. Grundsätzlich ist es von uns her ein grosses Danke.
Aber es ist auch speziell, ja, wenn man so lokal so eine Geschichte macht. Da kommt natürlich ganz eine andere Dynamik rüber. Also ich glaube nicht, dass es möglich gewesen wäre, jetzt, wenn wir jetzt als Auswärtige gekommen wären und zu diesen Vereinen gegangen wären und gesagt hätten, kommt, macht da mit bei dem. Also es braucht natürlich schon auch ein gewisses Grundvertrauen und auch eine Sorgfalt.
Ist das Vertrauen von Anfang an da gewesen, oder haben wir das ein bisschen erkämpfen? Sind gerade alle voll dabei gewesen?
Gekämpft haben wir nicht. Wir haben einfach quasi ein Angebot gemacht. Also wir haben die Vereine vorstellen, haben wir eingeladen zu uns daheim. Und wir haben ihnen erzählt, was wir hier machen, was wir vorhaben und warum wir das machen wollen. Und wir haben auch ganz klar erklärt, wieso es uns wichtig ist, dass die Vereine mitmachen. Und dann ist ein halbes Jahr verstrichen. Dann haben wir uns wieder gemeldet und haben gefragt, ja, was meint ihr? Haben ihr zusammen geredet? Was sind es für Möglichkeiten? Wir haben ein Jahr lang an dem geschafft.
Und wahrscheinlich ist das nur möglich, weil es, so wie wir es empfinden, in diesem Dorf auch so eine gewisse Grundstimmung von Toleranz gibt, wo viel Verschiedenes nebeneinander Platz hat, wo man sich leben lässt im Dorf, obwohl man vielleicht weiss, man hat nicht die gleiche Meinung. Und das schätzen wir sehr. Und darum haben wir es wichtig gefunden, dass wir, ja, dass einfach nicht immer nur alle in ihrem Bubble unterwegs sind, sondern dass sich das mal wirklich total durchmischt. Und ich glaube, das ist recht gut gelungen.
Mich hat auch fasziniert, dass ihr auch diesen Verein auch eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch wie ein bisschen carte blanche gehend auch für Ideen. Es gibt da etwa auf halbem Weg gibt's eine alte Panzersperre, das sind also Wiesen, die zum Boden raus schauen. Dort hängt jetzt eine weisse Fahne, die während der Prozession gekisst worden ist. Man hat dann von weiter weg auch noch Blasmusik gehört dazu spielen. Und es gibt nebenan so zwei Wachhäuschen, die jetzt aber Meditationsort sind. Und das hat eigentlich alles der Verein vorgeschlagen.
Nein, das ist eine Zusammenarbeit. Wir haben gewusst, wir wollen mit dieser Panzersperre arbeiten und wir wollen den Friedensfahne hängen. Und es gibt den Verein Fortifikation Hauenstein. Die kümmern sich eigentlich um all die militärischen Anlagen vom Ersten und Zweiten Weltkrieg, die hier in der Gegend sind. Und es ist nicht so, dass das jetzt einfach Militärfanatiker sind, sondern das sind Leute, die an dieser Geschichte arbeiten. Die wollen die Geschichte wachhalten, was da passiert ist, wo man die Anlagen gebaut hat, was das geheissen hat für das soziale Leben. Männer sind ja alle eingezogen worden, die Männer sind weg von den Höfen. Die Hühner, Frauen haben die Höfe selber weitergeführt. Und es gibt eine sehr spannende Geschichte aus dieser Zeit, dass die Frauen sehr erfolgreich waren mit Hühnerzucht und Eierproduktion und auch sehr viel Geld gemacht haben. Und das geht natürlich dann weiter. Die Geschichten entwickeln ja sich immer weiterentwickeln. Und das war ja auch das Interessante für uns. Wir sind zu der Panzersperre, wir haben gewusst, wir wollen den Friedensfahne. Und dann haben wir mit ihnen angefangen zu diskutieren. Und ihre Idee war dann, wir stellen die Wachhäuschen aufstellen, um zu meditieren. Was ja heisst, das Bewusstsein für die Geschichte auch wecken. Und das andere war eine Zusammenarbeit, die Farben auf diesen Panzersperren. Weil wir haben gesagt, wisst ihr mehr über die Helvetische Republik? Weil wir haben einfach nachgelesen, dass dort zuerst mal die Glaubensfreiheit in der Verfassung gestanden ist. Und die Fahne hat tatsächlich die Farben grün, gelb und rot. Und es war dann ihre Idee, die Panzersperren nicht so anzumalen. Okay. Also wir sehen, das war ein total guter, fruchtbarer Austausch.
Was mir mega gut gefallen hat und auch so geblieben ist, ist ein blaues Tuch oder das Netz, wo die Wiese durchab so über die Hügel gelegt worden ist und was ich auch sehr schön mit der Landschaft zusammengearbeitet gefunden habe, wo wie so eben aus dem Himmel rausgekommen ist und dann ist eine Frau dort gestanden, die immer gerufen hat, das Blaue vom Himmel. Und als ich angekommen bin, hat sie dann gesagt, es ist aber leider ausverkauft. Und ich habe zuerst gedacht, das ist schon immer so gewesen, es ist immer so ausverkauft gewesen. Aber der Matthias hat gesagt, bei ihm hat es noch etwas zum Kaufen gegeben.
Es hat noch zwei gehabt, zwei Frauen, die vor mir gestanden sind, haben dann die gekriegt.
Mögen Sie vielleicht dort schnell erzählen, wie also das entstanden ist?
Sie hat es verschenkt, das Blaue von
mir. Ah ja,
Ja, wir haben so frei, assoziativ, so Charakter oder Figuren aufgeschrieben, die wir toll fänden, dass wir vorkommen an dieser Prozession. Und das eine war, jemand das Blaue vom Himmel erzählt. Und sie hat das total inspiriert und hat das nachher so umgesetzt, dass sie es wie verbildlicht hat, dass über den langen Hang die feine blaue, das feine blaue Netz runtergekommen ist und sie dann die Stücke verschenkt.
Die Künstlerin heisst Michelle Meyer. Also die Arbeit hat sie voll selbstständig entwickelt.
Und eben da, nebst den Jodler und so, hat es natürlich dann auch wirklich ganz sehr experimentelle Sachen gehabt, wie zum Beispiel der Wehrwal, der im Bächli unterwegs war, ich weiß nicht, ob wir den gesehen haben, ein Orca, wo die Prozession im Bächli mitgemacht hat. Oder,
das war der Mayo Irion.
Oder es hat Baumheilige gehabt, wo zum Teil recht krasse Figuren dargestellt haben auf abgeschnittenen Baumstrünken, die unterwegs am Wegrand waren. Das war
eigentlich auch eine Form von Märtyrer. Die Personen, die haben das verschieden umgesetzt, zum Teil auch nackt und gefesselt. Zum Teil mit speziellen Kostümen. Schwierig zu beschreiben, das war so speziell.
Ja, aber man hat es sofort eigentlich erkannt, jetzt sind es Märter, oder sind's, aber für mich sind es als Waldasketen gewesen,
genau.
wo quasi in der Natur leben. Und es hat ja dann noch ganz viele andere Figuren gehabt,
ja, zum Teil,
man weiß auch gar nicht, ob man alles gesehen hat. Ich glaube, es hat auch
noch ganz leichtfüßige Tänzer gegeben, oder es hat Daniel Wehrstecher, Performance-Künstler, der schon 2 Stunden vorne los ist und ganz langsam gelaufen ist. Und die Prozession hat dann die irgendwann überholt. Und es hat ganz eine tolle Spannung gegeben von Langsamkeit. Und zum Teil haben es die Leute gar nicht recht wahrgenommen. Aber es ist trotzdem plötzlich andächtig geworden, manchmal dazu.
Wir haben da zwei goldige Tänzer gehabt, die Blütenstaub waren.
Oder es hat aus dem Dorf auch der Paolo Ragazzi mit den 3 Orgeln. Oder es hat
der Adrian, der Sorgen gesammelt hat. Wir können die Sorgen aufschreiben und bei ihm abgeben. Das war auch seine Idee gewesen.
Oder eine Delegation aus dem Klübeck Basel, die gegen Zentrifizierung predigt haben.
Das war natürlich ein klarer Bezug gewesen. Wir haben ihnen die Geschichte erzählt vom Mittelalter. Ich glaube, auf 1450 sind 1000 Leute aus dem Kleinbasel hierher gepilgert, weil sie einen Pestausbruch hatten.
Und dann haben wir noch eine Silvia Studer aus der Vogelstation aus einem Ei ausgeschlafen ist und dann sich in eine Brotgöttin verwandelt hat. Mit entsprechendem Kostüm und Tanz.
Wir hatten wunderbare Nonnen, verschiedene, aber 2 waren ganz speziell. Die haben vor der Kirche Teig gemacht und Zöpfe geflochten und dann die Zöpfe geisselt und dann backen.
Wir reden jetzt über die Eröffnung, die eben war, über die Prozession, das Happening mit so vielen Beteiligten. Jetzt, die Ausstellung geht ja noch bis im November weiter. Und vielleicht, um das auch nochmal zu beschreiben, jetzt vor Ort, wenn man hier angekommen ist, gibt es zuerst einmal um die Kirche nur ein paar Sachen, die zu eurer Ausstellung gehören. Vielleicht könnt ihr die beschreiben.
Also ein wichtiger Teil für uns ist eigentlich, wenn man den alten Haupteingang einkommt, in die Kirche, gibt es einen geraden Weg durch hinten raus in ein grosses Weizenfeld. Das haben wir mit dem Hofgut Schöntal, mit den Bauern zusammen angesagt, letzten Herbst. Und in diesem Feld aussen hat es auch ein Bett, wo man liegen kann. Und es ist eigentlich auch wieder eine Verbindung zum Brot natürlich, aber auch zu dem ganzen Hofgut, wo mal eins war früher. Jetzt ist es eigentlich das Klosterareal als Kunstort mit dem Skulpturenpark und dann hat man den Hof von Jürg Jenny und man hat den Schöntalhof auf dieser Seite.
Und das war sehr eine schöne Zusammenarbeit mit dem Hofgut Schöntal.
Da gibt es denn gibt es da ein Erntedankfest, wenn der Weizen
ja, das reif ist? Ja, dann die Sommer reif sind und dann tun wir das natürlich erntemalen, hier verbachen und auch das Mehl verkaufen.
Und im Zusammenhang mit dem Hof, es gibt auch zwei Andachtsstationen noch bei Ihnen auf dem Hof. Die eine ist der Kühe gewidmet und die andere ist in Ihrem Hofladen, wo Sie Ihre Gefrierer, wo Sie Schaffleisch verkaufen, als Andachtsort inszeniert haben, dass sie den Gefrierer eingepackt haben mit Schafwolle. Und das.
Wir haben aber auch hier im Klosterhof noch zwei Andachtsorte. Also das eine sind, ist die Gastfreundschaft. Das sind die zwei grossen Backöfen. Einen europäischen und einen Nahen Osten Fladenbrotbackofen. Und wir haben noch einen kleinen Andachtsort für die Maus. Beim Nachbarn durchs Fenster durch.
Kommt die am Ende am Mehl knabbern?
Ja, wir hoffen es.
Ja, Maus und Getreide ist natürlich eine alte Geschichte.
Ja. Vielleicht zum kurz erklären, die beiden Öfen, die unten im Hof stehen, die werden die einmal, ist das richtig, jeweils am Sonntag in Betrieb genommen?
Immer den letzten Samstag im Monat wir einführen.
Und dann dürfen wir nochmal mit dem Teig vorbeikommen und auch ja, backen.
Genau. Mhm. Aber man kann auch immer backen, wenn offen ist, einfach in der Ausstellung innen. Ah, ja. Weil in diesen zwei Brotaltären hat sie einen Backofen.
Mhm. Und dann ist immer jemand da, der das übernimmt, oder macht man das dann selber?
Das kann man eigentlich selber machen. Mhm. Aber die Person da, die kann sagen kann, wie der Ofen funktioniert.
Also man kann auch jetzt schon da mal, es gibt ja auch noch den Souvenir-Shop und da kann man zum Beispiel auch Mehl kaufen vom Hof da und selber da einen Teig machen, ein bisschen wandern, den aufgehen lassen und dann wieder backen.
Der Souvenir-Shop ist quasi am Ende des Gangs, den du gerne vorher beschrieben hast, durch die Kirche durch. In der Kirche selber habt ihr, oder in der ehemaligen Kirche, oder vielleicht ist sie jetzt auch wieder zu einer Kirche geworden, habt ihr verschiedene Altäre gebaut. Jetzt vielleicht zum auch da ein akustisches Bild ein bisschen malen von diesen Altären, vielleicht auch von Leuten, die eure Arbeiten noch nicht gesehen haben. Die Altäre bestehen aus einer unheimlichen Fülle von Details. Man kann sich an jedem Einzelnen eigentlich richtig lang verweilen und auch ein bisschen drin verlieren, weil je länger man schaut, je mehr sieht man eigentlich. Der grösste, der mittlere Altar ist der Brotaltar. Ihr habt zu dem Thema Brot vor 1,5 Jahren im Müller-Rahmen in Zürich und im Sielfeld in Zürich auch eine Arbeit dazu gemacht. Und das Thema beschäftigt euch schon länger. Vielleicht könnt ihr uns erzählen, wie ihr aufs Brot gekommen sind?
Ja, angefangen hat die Brotgeschichte eigentlich in Marseille, wo wir eingeladen waren, eine Ausstellung zu machen im 20. Es hat sich dann aufs 21. verschoben. Aber dort haben wir einfach Freude gehabt an dieser Vielfalt von Brot, die es gibt, an den verschiedensten Bäckereien in Marseille, weil es ja dort auch verschiedenste Kulturen aus dem Mittelmeerraum hat. Und alle haben ihr eigenes Brot. Und das ist so eine starke Identifikation, das Brot, wo man mit dem aufgewachsen ist. Und es ist so ein Reichtum. Und je mehr wir im Thema nachgegangen sind, umso reicher ist es geworden, weil unendlich viel Geschichten gibt ums Brot herum, sagen das spezielle Brot, die an einen Brauch gebunden sind, sagen das natürlich Themen aus der Landwirtschaft, bis in die Politik rein, wer bestimmt den Brotpreis, wie wird umgegangen mit dem Boden.
Also in dem Sinne ein richtiges Metathema eigentlich, auf das ich da
ja, mit dem Thema könntest du dein Leben verbringen.
Und ihr verbringt jetzt schon einige Jahre auch mit dem Thema und da ist es jetzt nochmal richtig schön ausgelegt. Ist jetzt das etwas in eurer Arbeit, das sich auch wird weiterziehen wird? Oder ist das, denkt ihr schon, ist das ein wenig fertig? Oder?
Ja, Brot kannst du nicht ewig aufbewahren. Irgendwann kommen dann halt Käferli, die haben es auch gern.
Was weiterläuft, ist sicher das mit dem Getreide, dass wir Getreide selber anbauen, dass wir auch unser eigenes Brot haben und auch machen. Das geht eigentlich weiter, weil wenn du das mal machst, dein eigenes Getreide und Brot, das ist so gut. Das kann gar niemand anders so gut. Und das ist, glaube ich, wirklich das, was die Leute auch so abhängig macht, also innerlich vom Brot selber. Dass das einfach das Beste ist, was von dir ist oder von deiner Mutter oder von dem Ort, wo du herkommst. Das ist jetzt so eine tiefe Verbindung.
Also Brot auch als ein Stück, du beschreibst es jetzt so, wie ein Stück Heimat, oder?
Ja, ja, es ist halt etwas, wo man permanent verinnerlicht. Mit dem Brot verinnerlichst du die Landschaft. Das Wetter, alles. Beziehungen, die Nachbarn, die Familie. Das ist viel grösser als einfach nur ein Stück Nahrung, wenn du Hunger hast. Und das ist ja schon viel.
Und ihr seid es noch gar noch nicht gesagt, das Thema Brot.
Es gibt natürlich unendliche Sachen, die man auch dazu erfinden kann. Also auf dem Altar hat es natürlich auch viel neue Kreationen, die uns zum Teil Leute geschenkt haben oder die wir selber gemacht haben.
Und wenn du jetzt ein Brot esst, ist das anders wie noch vor 5 Jahren, wo ihr euch noch nicht so damit auseinandergesetzt habt?
Das Brot, das ich jetzt vorher beschrieben habe, hat es vor 5 Jahren gar noch nicht gegeben.
Mhm. Das heisst, der Prozess dort anzukommen, selber anzubauen und dann selber zu backen, das ist einfach dazugekommen, darum auch das Verhältnis dazu hat sich
geändert. Ja, natürlich auch die ganze Geschichte dann mit dem, was nimmt man für Sauerteig oder beziehungsweise Hefe. Sauerteig ist noch ein bisschen anspruchsvoller, aber wenn man natürlich zum Sauerteig entwickelt man auch eine gewisse Beziehung, die man über Jahre pflegt und immer wieder braucht. Und irgendwann hat man das Gefühl, dass das dann der Beste auf der Welt ist. Mhm. Der Sauerteig entsteht ja bei jedem, wenn man einen frisch ansetzt, der entsteht ja an jedem Ort wieder ein bisschen anders. Das sind ja nicht immer genau die gleichen Hefen und Milchsäurebakterien, die da zusammenkommen. Und das ist wahnsinnig faszinierend.
Und du kommst in die grosse Welt der Mikrobiome hinein. Mit der ganzen Verdauung und was uns innen lebt. Die ganze Mikroflora.
Auf jeden Fall, glaube ich, etwas vom Wichtigsten, was wir dabei gelernt haben, also was auch mit dem Hauptthema da zu tun hat, eigentlich Geist kommt zur Ruhe. Der Teig braucht einfach seine Ruhe. Wenn der Teig genug Ruhezeit hat, ist er auch sofort besser verdaulich.
Ja, der Fokus ist da schon auf dem Teig. Weil wenn man den Teig selber macht, wenn man selber backt, wenn man es noch isst, wir haben alle Sinn dabei. Die haptische, Alle Sinne sind drin und es ist nichts lehrreicher, als wenn du mit all deinen Sinnen etwas machen kannst.
Genau, in dem Sinne ist das Brot eben auch ein gutes Mittel, vielleicht eben gegen den Eiligen Geist, wenn man das jetzt so richtig kann verstehen. Ein anderes Mittel für eure Kunst ist eben schon auch, du hast es vorher angesprochen, ihr habt im Dorf einen Altar für Toleranz und Humor. Es ist eben schon auch der Humor. Du hast Jörg auch erzählt, dass ihr in der riesigen Fülle von Brot, die ihr, glaubt, da zeigen, aber ich glaube, es gibt hinten dran noch viel mehr. Ich nehme an, ihr habt da nicht alle können zeigen. Gibt es eben auch sehr humoristische Ausflüge, wie jetzt da unten sieht man ein Brot, wo, glaube ich, wenn man es richtig erkennt, noch eine Fernbedienung drin mitbacken worden ist. Also es gibt so innerhalb von dem, wie ihr es jetzt beschrieben habt, auch sehr ernsten und feinen Themen vom zur Ruhe kommen, gibt es auch immer wieder so Ausflüge ins Humoristische. In dem Sinn, brauchen ihr das auch für euch selber, um ein bisschen auch vielleicht von der Schwere von Themen wegzukommen?
Aber ohne Humor kannst du gar nicht überleben.
Ja, bin ich schon. Also, gerade so ein Thema, wie es jetzt ja da im weiteren Sinn, wie ich auch um Religion, Spiritualität geht, ist vielleicht der Humor schon wichtig. Oder es gibt zum Beispiel auch einen Sexaltar, weil wir auch gefunden haben, das ist ein Thema, das eher ein bisschen zu kurz kommt, normalerweise in der Kirche.
Die Nebenaltäre sind ja in ganz verschiedensten Sachen gewidmet. Also, wir haben einen Altar für die Häuser. Die Häuser, wo wir drin wohnen dürfen, das ist eigentlich ein Dankesaltar. Wir haben einen Altar für die Eier, für die Steine. Die Steine ist ja das, wo wir immer drauf laufen. Wir haben einen Altar für die Regenwürmer. Und wir haben einen Altar für die Leute, die bewusst kein Kind gemacht haben. Die werden eigentlich in unserer Gesellschaft auch nicht gewürdigt. Und wir haben einen Altar für das Unerhörte, das, was gar nie angekommen ist, was gar niemand gehört hat, wo kein Gott oder Göttin jemals beachtet hat. Wir haben weiter einen Altar für die Gutgläubigen und die Misstrauischen, die haben wir zusammengenommen.
Dann hat es noch einen für die Regenwürmer.
Hast du gesehen?
Und hast du gesehen? Und
Ja.
einen für die Orte in deinem Hirn, wo du noch nie gewesen bist.
Genau, dort steht auch das ein bisschen verschmorte LSD-Fläschchen in ihrem Altar.
Und ganz zum Schluss in der Ausstellung gibt es noch einen Backofen, oder? Wo man reinkabeln kann.
Oh ja,
Und.
stimmt. Der Pilgerbackofen.
Genau.
Ja, ich bin drin gewesen.
Und?
Mit der Isabel Krieg. Wir haben nachher gefunden, super, jetzt sind wir endlich richtig bache, kann man sagen.
Sehr schön.
Ja, also kann das empfehlen, wenn man die Ausstellung besucht, man soll sich geschwind Zeit nehmen und in den Pilgerofen liegen, weil man kann dann wirklich erleben, wie es ist, richtig bache zu werden.
Ja, dort ist es auch wichtig, dass man, dass eben die Leute selber auch sich als Brot wahrnehmen. Also sonst, also im Christentum ist das Brot symbolisch, steht ja für etwas, wo man sich einverliebt. Und wir haben eigentlich gefunden, nein, eigentlich muss jeder die Verantwortung übernehmen, eigentlich muss jeder das Brot selber sein.
Also, dass man das nicht delegiert an den
Genau.
Leib Christi, so, sondern dass man das
Genau.
selber ist.
Ja.
Ihr habt es gerade beschrieben, die unheimliche Anzahl von Altären, die ihr da gebaut habt. Und wenn man durch das durch ist und sich das nochmal probiert, daran zurückerinnern, was habe ich jetzt alles gesehen, fragt man sich auch, wie machen die zwei das eigentlich? In so einer unheimlichen Fülle herkriegen, es gibt unzählige, ganz fein gemachte Details, wie all die Blumen aus Krelleli, oder es ist ganz viel Handwerk auch dahinter. Sind ihr da Tag und Nacht, jetzt, du hast vorher gesagt, Gerd, ihr sind, also mit den Leuten im Dorf sind wir Jahre eigentlich am Vorbereiten, und ihr zwei sind Tag und Nacht in der Werkstatt, um das
Ja,
können
genau.
bewerkstelligen, oder?
25 Jahre, Tag und Nacht,
Ja.
7 Tage in der Woche.
Fühlt sich das so
Jahr
an,
um Jahr.
Gerda? Fühlt sich das so an?
Im Moment schon, ja.
Ja, nein, wir machen ja das auch nicht alles selber. Wir haben natürlich auch ganz tolle Leute gehabt, die noch mitgeholfen haben. Und jetzt gerade zum Beispiel für den Souvenirshop ist es uns ja auch ein Anliegen gewesen, möglichst viele Leute vom Dorf auch zu involvieren und das kreative Potenzial von dem Dorf ein bisschen rauszukitzeln. Und da hat zum Beispiel das Strickgrüppli, was gibt, wo die 80-jährigen Frauen haben uns also wirklich ganz tolle Augensäckchen gemacht, dass die Augen zur Ruhe kommen und Dinkelspreuküsse. Aber es hat auch Schnitzarbeiten von einer Bäuerin, es hat Fotoarbeiten von Fotografen aus dem Dorf.
Lederwaren.
Lederwaren.
Pilgergürt. Ja, noch ganz viel mehr.
Sternenhagel.
Ja, Kletten, Erbslitschuhe.
Also auch ganz viel Handwerk eigentlich dabei, das ihr ja. da einbezogen habt. Und ihr selber, versteht ihr euch in dem Zusammenhang eigentlich auch als eine Art Handwerker innerhalb von eurer Kunst? Weil es ist ja immer, ich glaube, es ist immer das Handgemachte, das auch sehr präsent.
Ja, wir planen unsere Ausstellungen nicht planen am Kumpi. Wir erschaffen die ja selber. Und die Fülle an Material, das ist eine Ansammlung von 25 Jahren Zusammenarbeit und Reisen und Ausstellen.
Habt ihr da auch Sachen wieder aufgenommen, die ihr schon an anderen Orten hatten?
Ja, da war es natürlich toll, wenn wir wirklich voll aus unserem Fundus können schöpfen konnten, weil wir jeden Tag wieder dahinter gekommen sind und wieder etwas mitnehmen aus unserem Fundus. Aber es hat auch andere Sachen gegeben, die sich sehr schön ergeben haben. Zum Beispiel ein Nachbar von uns, der seine Scheure ausmisten wollte und dort ganz viele alte Bretter, massiv Holz, Obstbaum, die schönsten Bretter wollte. Loswerden und uns gefragt hat, ob wir die können brauchen und das war genau im richtigen Moment gewesen. Praktisch all die Altäre sind aus dem Holz gebaut.
Also auch der Zufall, der eine Rolle spielt oder Sachen, die einem zufallen, man muss einfach
ja.
offen sein dafür. Du hast vorhin gesagt, was ihr sammelt auf euren Reisen, kumuliert sich am Lau in euren Ausstellungen. Habe ich das richtig nachgelesen oder ich weiß gar nicht, woher es haben. Dass eigentlich das Sammeln oder das Prinzip, so mit Materialien umzugehen, einmal auf einer Weltreise angefangen hat?
Ich glaube, ich habe immer schon gesammelt. Oder?
Ja, ja, es gibt einfach so viele tolle Sachen.
Ja, und wenn du nie was vortrüst, sammelt es sich von allein an. Dazu kommt, dass wir sehr viel mit Abfall geschafft haben. Also halt Sachen, die gar niemand beachtet oder wo man einfach fortrührt oder wo fortgerührt wurde ist.
Wo man aber durchaus kann beseelen, wenn man es entsprechend, wenn man dem eine entsprechende Aufmerksamkeit, Sorgfalt und Raum gibt.
Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, was jetzt dir gesagt hat. Sorgfalt und den Raum geben. Und das hat ja wiederum einen Einfluss auf den Besucher, wenn er das sieht. Und das ist ja, was du gesagt hast, man kommt rein und sieht so viele Sachen. Und wenn man sie beachtet, dann kommt man automatisch zur Ruhe. Weil man ja bei sich ist. Mhm. Man kann ja nur etwas aufnehmen, wenn man bei sich ist. Wirklich.
Jetzt trotz dieser vielen Hilfe, hast du vorher gesagt, ihr seid schon permanent dran am Arbeiten. Gibt es den Moment, vielleicht außer beim Brotbacken, wo die ja zur Ruhe kommen?
Ja, im Hühnerstall, beim Misten.
Also am besten bei Tätigkeiten auch?
Nein, ich schaue extrem gut. Also ich schaue am liebsten den Blättern zu, den Schatten der Blätter. Die Bewegungen. Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Aber du hast auch andere.
Ja, es gibt halt Zeiten, wo es halt extrem sehr intensiv ist und man halt vielleicht dann nicht mehr so viel schlaft, aber es kommt dann wieder anders.
Glaubst du nicht daran?
Nein.
Nicht mehr. Also wir sind jetzt noch ein bisschen in der vielleicht auch Erholungsphase von dem grossen Happening, das ihr da veranstaltet habt, vor 10 Tagen. Es geht jetzt noch ein bisschen weiter, sind ihr selber, weil das euer Wohnort ist, auch immer wieder da anwesend an der Ausstellung. Oder lasst ihr das jetzt auch mal ein bisschen das Korn für selber wachsen?
Ja, jetzt müssen wir es, glaube ich, auch ein bisschen loslassen.
Aber es war interessant, weil es sind ja wie drei Sachen in dem Ganzen. Es ist der Tag, den ihr miterlebt habt, die Prozession, für das haben wir ja ein Jahr geschafft. Und dann ist die Ausstellung, die wir jetzt besprochen haben. Aber der dritte Teil fängt jetzt erst an, das sind eigentlich die Pilger, die kommen, die Leute, die hier hinlaufen, die Leute, die Wege machen. Das ist jetzt eigentlich der dritte Teil, der startet.
Also wirklich das Erlebnis, wo die Leute sollen haben.
Ja, weil wir haben
Dann
ja extra so eine Pilgerkarte gemacht, eine digitale, die man nutzen kann, die man brauchen
auch mit der Empfehlung, dass man auch von weit her kann
kann. Ja,
herlaufen. Man hat sogar
unbedingt.
die, also auf der offiziellen Jakobsweg-Webseite gibt es also jetzt auch einen Abzweiger, wo einem dahin führt.
Von Willisau ins Schöntal und der andere Abzweiger von Maria Stey kommt jetzt da drauf. Das hat uns sehr gefreut, dass Sie das drauf da haben. Ist auch schön, vielleicht für Sie mal einen neuen Weg zu gehen. Und wir haben schlussendlich, also ganz am Anfang haben wir einfach gefunden, es ist doch cool, eine Abzweigung zu nehmen, wo du nicht weißt, woher das kommst.
Ihr habt so geschrieben, dass eigentlich mit dieser Prozession auch, oder auch mit dieser Ausstellung, dass ihr denkt, dass mit dem eigentlich eine neue Zeitrechnung für den Ort anfangen soll. Ich verstand das so, dass auch nicht nur eine neue Zeitrechnung ist, sondern dass wie eben eine andere Art vielleicht von Spiritualität da ein Zuhause kriegt. Das ist schon länger ein Kunstort. Jetzt mit dem Brot, wie du es vorher gesagt hast, Jörg, kommt eigentlich ein Element in die Kirche, wo eben in der christlichen Kirche ganz zentral ist. Und du hast aber auch vorher gesagt, dass eigentlich jeder selber muss sein Brot sein. Wie würdest du denn so den spirituellen Input umschreiben, wo die Ausstellung den Leuten kann geben?
Ja, ich glaube, es gibt natürlich Leute, wo das gern haben, wenn ihnen ganz genau gesagt wird, wie dass sie Spiritualität oder eine Religion sollen leben und dass es ganz klare Regeln gibt. Und das finde ich auch absolut okay. Aber ich finde, es sollte auch das andere geben, wo es halt vielleicht nur einen kleinen Anstoß braucht oder wo nur eine Inspiration soll oder eine Möglichkeit, um auf seine eigene Geschichte zu kommen. Das soll es auch geben. Und das bedingt sicher gegenseitig auch Toleranz. Und das, ich glaube, das wäre mir ein Anliegen.
Ich habe mich das auch so gefragt bei der Prozession, bei diesen Andachtsorten. Ich bin so ein bisschen weiter hinten gelaufen und habe dann, glaube ich, teilweise gar nicht ganz mitbekommen, wie etwas angefangen hat. Und bin dann an manchen Sachen fast vorbeigelaufen oder hast dann gerade noch so schnell gesehen. Ich bin auch mit den Kindern unterwegs gewesen, war jetzt turbulenter gewesen. Und dann habe ich mich eben auch gefragt, was bedeutet jetzt die Andacht oder was wird erwartet oder wie kann ich da andächtig sein? Habt ihr da eine Vorstellung oder ist das eben auch eher so, wie du gerade gesagt hast, dass man dann einfach einen Anstoß bekommt und selber kann schauen, was macht man mit dem.
Ja, wir bieten ja eigentlich einfach die Möglichkeit an. Ob man die jetzt nutzt, braucht oder übersieht, ist jedem selber überlassen. Und wie gesagt, wir haben mit dem geschafft, was da ist, vor Ort. Wir haben alles genommen, was oben ist. Das ist alles da. Das bekommt einfach eine andere Beachtung jetzt. Auch für die Leute, die hier leben, die das schon seit Jahren können. Für uns selber auch.
Also ein Andachtsort hat zum Beispiel auch für eine Linde, wo eine Linde wie so ein ein Medaillon oder so eine Art ein Orden bekommen hat.
Blumenkranz, ne?
Ja. Und ja, passiert vielleicht relativ selten, dass man jetzt eine Linde, dass man ihr mal seine Aufmerksamkeit gibt und ihr schätzt, obwohl die Linde ja kulturell immer wichtige Bäume gsi sind.
Ja, es waren Tanzbäume, aber auch Gerichtsort. Man hat Gericht gehalten unter Linden.
Also es gibt einem also ein bisschen Möglichkeit, das wertschätzen und wie du vorher gesagt hast, wenn man reinkommt in die Ausstellung, wahrzunehmen, oder? Und dann entsteht vielleicht etwas dadurch, dass man etwas einfach mal bewusst wahrnimmt.
Ja,
Habe
dass
ich
man es
richtig
überhaupt
verstanden?
anschaut.
Ja.
Dass man es überhaupt beachtet.
Und wie passt für euch denn in das Andächtige eben der Humor, den wir vorher schon mal angesprochen haben?
Ja, doch, das heisst ja nicht, dass es muss einfach nur bierernst sein die ganze Zeit.
Ja, ich glaube, der Humor ist wie der Sauerstoff, einfach in der Luft.
Was heißt?
Wir schnauft ihn ein.
Also ist es für euch auch keine Respektlosigkeit, wenn man da mit Humor der Spiritualität begegnet?
Überhaupt nicht. Ich glaube, Spiritualität ist sehr humorvoll. Jetzt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das nicht das auch beinhaltet. Das wäre ja ein grosser Teil vom Leben, wo man ausschliessen würde. Wir sind das schon gefragt worden, ob wir unsere Ausstellung lachen dürfen.
Also, dass
Ja.
sich die Leute nicht getraut haben,
Dass
zu
die Leute
lachen,
so
oder?
einen wahnsinnigen Respekt haben vor dem Wort Kunst, dass sie nicht einmal mit Rowi zu lachen. Das ist ja tragisch.
Ja.
Darum sagen wir auch nicht unbedingt, wir machen Kunst, sondern wir tun eigentlich Brot backen und wir leben. Wir tun leben.
Ja, ich finde, das zeigt sich auch sehr fest in dem, dass ihr so häufig die Natur und die Landschaft und die Landwirtschaft mit einbezieht. Wie ist denn das gekommen, oder was bedeutet das für euch, das Zusammenspiel?
Ja, das ist natürlich unsere Umgebung. Das ist, was wir essen. Und auch im Zusammenhang mit dem Thema vom Kunstdünger. Wir arbeiten ja schon viele Jahre auch mit so Kristallisationsprozessen, die immer wieder auftauchen. Und das ist ja ein Kunstdünger, den wir da brauchen.
Um
Dort
das
ist immer
kurz zu
die.
erklären, da entstehen so Kristallblumen. Wie entstehen die? Wie kann man
Ja,
das
genau,
beschreiben?
das sind gesättigte Lösungen, wo dann einfach stehen bleiben und das Wasser verdunstet und der Kunstdünger kristallisiert dann aus. Und das gibt dann, je nachdem, wie die Situation, wie die Mischung ist, kann man da von kugeligen bis zu nadeligen Gewächsen wachsen lassen. Und ja, es fasziniert uns, was ist das eigentlich für eine Energie, die man da zugibt auf das Feld? Was passiert da eigentlich mit einer Pflanze, wo plötzlich so einen Energieschub überkommt? Und
Also, sorry.
wie wird die Energie hergestellt? Also der Stickstoff, der zusätzliche Stickstoff, den wir da einbringen in die Landwirtschaft, der kommt ja aus der Luft. Lustigerweise wird ja der Stickstoff aus der Luft gewonnen. Also Pflanzen können nicht so aufnehmen, aber wenn man dann eben mit relativ hohem Aufwand an fossiler Energie, also Erdgas, das in die Form bringt, wo dann nachher der Harnstoff ist, eben der künstlich hergestellte Dünger, dann wird die Pflanze einfach, bläst die Pflanze einfach auf und sie wird eigentlich gespeedet. Also das wäre wieder das Gegenteil von. Also das wäre eigentlich auch wieder Eiliggeist. Und wir haben uns auch schon gefragt, ob sich das ja, etwas ist, was sich überträgt auf die Leute. Je mehr Nahrung wir konsumieren, die eigentlich wie gepusht worden ist, ob sich das irgendwie energetisch oder geistig auch auf uns überträgt, dass wir nachher auch ein bisschen unter Speed sind. Oder?
Und da darf man nicht vergessen, dass der Kunstdünger Basis ist von der industrialisierten Landwirtschaft, wo wir seit den 50er Jahren, wo einfach seit den 50er Jahren die Welt überwuchert. Und das heisst für unsere Böden nicht gerade viel Gutes. Das macht Böden kaputt. Und Böden ist unsere Basis. In einem gesunden Boden hat es am meisten Leben. Und wir brauchen die Böden, wenn wir überleben wollen. Also du siehst, es geht gar nicht anders für uns, diese Themen nicht zu brauchen. Weil sie da sind, weil sie offensichtlich vor uns liegen.
Also das Weizenfeld, das wir jetzt hier angesagt haben, das hat da sehr viel Begleitflora dabei, was natürlich sofort viel mehr Reichtum an Leben reinbringt in so ein Feld, als jetzt in einer Monokultur, die in einer Armee da steht.
Ja, das ist das, was sonst die Landwirtschaftsindustrie nicht würde machen, so viele Blumen in ihr Weizenfeld pflanzen.
Genau, oder? Sie säen die ja, sie möglichst eng säen für möglichst viel Ertrag. Darum haben sie die Probleme mit den Pilzen. Darum gibt es die Fungizide. Und das andere Problem ist ja gesehen, die Unkräuter, die hat man auch vergiftet. Und wir haben jetzt halt das Gegenteil gemacht. Also locker gesagt und viel Unkräuter drin. Was ein Lebensraum für Insekten ist.
Wenn ich euch richtig verstehe, ist es schon so, dass ihr euch intensiv mit diesen Themen auseinandersetzt. Und das sind auch Themen, an denen man auch ein bisschen verzweifeln kann, weil man merkt auch, dass sich vielleicht im grossen Rahmen jetzt beim Naturschutz, beim Schutz der Böden oder so, eben wenig tut oder zu wenig tut, obwohl man eigentlich schon ganz viel wissen über das, aber es wird nicht wirklich darauf reagiert. Das, was ihr aber jetzt äußern in so einer Ausstellung da auch, das kommt eigentlich nicht jetzt als harte Kritik an diesen Vorgängen daher. Zwickt es euch da nicht etwa die auch in den Fingern, so ein Podium zu brauchen, um da das wirklich noch genauer, also härter zu formulieren?
Nein, wir vermitteln Menschlichkeit und Zuversicht. Das ist konstruktiver. Zudem leben wir in einem Dorf, wo wir auch die Möglichkeit haben, selber aktiv etwas zu machen. Und darum sind wir auch zuversichtlich. Würde ich irgendwo in einer Stadt sitzen und einfach all die Bad News hören und was da alles für Katastrophen passiert, dann könnte ich, glaube ich, nicht so Ausstellungen machen.
Es ist ein Glauben an eine Selbstwirksamkeit.
Das ist nicht unbedingt Glauben, das ist einfach eine Realität. Das ist gelebt. Das machen wir. Und wir sind nicht naiv, wir wissen schon, was passiert sonst. Aber wir lassen uns nicht von dem unterkriegen.
Ja, und wie ich doch so etwas am Wichtigsten ist immer, dass zuerst mal auch die Sinn überhaupt aufgehen. Dass man etwas überhaupt wahrnimmt.
Ja, das ist in der Landwirtschaft auch so. Bauern, Bäuerinnen, die müssen ja sehen, was läuft. Die müssen ja sehen, was blüht. Wenn sie das nicht wahrnehmen, wie wollen sie mit dem arbeiten? Das ist in allen Lebensbereichen, das ist in der Schule auch so. Die müssen ja sehen, wie sich Kinder entwickeln, wie die aufblühen. Und da muss man dort ansetzen. Und nicht im Plan, wie es muss sein. Das ist ein grosser Fehler. Dass man nach Plan lebt und nicht nach dem Leben.
Das heisst, genau hinschauen. Und das, was ihr schon auch machen, ist das Schöne, was ihr seht, auch zu feiern, oder? Also eine Feier des Lebens. Ich glaube, das kann man in der Ausstellung hier im Schöntal ganz gut nachvollziehen. Und ich glaube,
ich würde vielleicht noch schnell ergänzen, man kann es gut nachvollziehen. Und es ist auch wenn es grosse Themen sind, eben gar nicht schwer, sondern sehr verspielt und ästhetisch, wie du schon gesagt hast, mit diesen bunten Kräneli und da mal noch eine Federn oder ich weiß gar nicht. Es ist alles sehr. Eigentlich, man kommt dort rein und hat eigentlich das Gefühl von einer Lichtigkeit, würde ich sagen.
So ist es, du hast eigentlich das Stichwort gesagt: Spiel. Wenn wir nochmal ein Spiel machen.
Genau, dann kommen wir jetzt. Und jetzt die letzte Runde.
Also
ist eine Frage für mich.
Die Schatzkammer und
Gruft. Das nicht erwähnt.
Ja. Haben wir okay. noch vergessen.
Also, Entschuldigung.
Ja. Danke, wir noch mal.
Das ist ganz am Schluss von der Ausstellung, wo man runtergeht.
Ja, also das Krypta gehört ja eigentlich zu einer Kirche. Wobei der Raum, glaube ich, nicht einmal ursprünglich als Krypta.
Also das so ist, wo man rechts runtergeht, fast gegenüber vom Stopp, oder?
Genau.
Ja. Dort ist unsere gesamte Knochensammlung inszeniert und dort mischen sich vor allem auch menschliche und tierische Knochen. Normalerweise werden ja, also es gibt ja so Orte, vor allem in katholischen Kirchen, wo so Gebeinshäuser, wo man dann Knochen sammelt vom Friedhof.
Aber normalerweise nur von Menschen.
Aber nur von Menschen natürlich. Und uns ist es wichtig, dass sich das mischt mit Menschen und Tieren. Und gleichzeitig ist es aber auch noch eine Schatzkammer, wo halt Schätze drin vorkommen. Also zum Beispiel Knochen, Kronen oder so ganz kleine Sachen, die für uns einfach Schätze sind, wo jetzt nicht, wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig wertvoll sind, wenn man es mit Geld misst, aber auch einfach Schätze sind.
Sie haben nicht auch Geld an der Wand, haben mich noch gefragt, haben Sie das gesammelt oder sind es Kopien? Oder verraten wir das
Geschichte? Das ist eigentlich Opfergeld, das wir aus Taiwan haben. Dort kaufen ja die Leute, gehen zum Tempel und kaufen ein Bündel Tempelgeld und schmeißen das nachher ins Feuer. Also es gibt Hell Money und es gibt Heaven Money. Und finden wir eigentlich eine gute Idee. Zwischendurch mal ein bisschen Geld verbrennen. Auch wenn es nur symbolisch ist.
Jetzt haben wir alle Orte der Ausstellung besprochen.
Ich habe gerade überlegt.
Nein, man hat noch zwei Aussenstationen. Mhm. Also am Bahnhof Olten, Gleis 7, gibt es den Dienstraum vom Kunstmuseum Olten. Und dort ist unser Original, Eilig Geist, wo unser Maskottchen eigentlich ist dort, hat dort einen Altar bekommen.
Der wartet in Olten?
Ja.
Der steht daheim.
Wir haben sehr einen guten Ort gefunden, weil Olten so ist ja der Verknüpfungspunkt von Verkehr und von heiligen Geistern, die unterwegs sind.
Und es ist das Null vom Strassenschienennetz in der Schweiz. Das Null, das wiederum ist wie ein Ei. Und von Olten aus gibt es eine Tageswanderung, eine sehr schöne, über die Frohburg, Gründer vom Kloster Schöntal ins Kloster Schöntal.
Die zweite Aussenstation ist noch ein Altar, den wir gemacht haben für das neue Kunsthaus Basel-Land. Auf dem Dreispitz ist ja das Kunsthaus Basel-Land neu geboren worden. Und dort haben wir einen Altar fürs Prekäre gemacht.
Und diese Wanderung ist eine Zweitageswanderung, wo man ein bisschen verwildern kann, bis man dann hier ankommt.
Also vom Kunsthaus, vom Dreispitz hierher, hätte man zwei Tage, okay.
Ja.
Mit einem kleinen Camp zwischendurch oder so.
Ja, im Wald schlafen, bei den Tierchen.
Und dann können wir vielleicht noch kurz erwähnen, dass wir auch, es gibt auch viele Veranstaltungen, jetzt immer am letzten Samstag im Monat, verschiedenste, sagen das Vorträge, Führungen zu den Feuersalamander.
Marzipan-Workshop.
Aber auch.
Immer parallel zum Brotbacken. Das ist immer am gleichen Tag.
Entschleunigte Pilgerreise.
Ein entschleunigtes Abendessen.
Führungen zu den Insekten. Also, es ist sehr.
Oder ein Workshop, wo es um Begegnung geht. Wie kann man sich, wie begegnet man sich? Oder Marinka Limat.
Finden wir das aktuelle Programm auf der Webseite der Eilige Geist?
Genau.
Oder
genau, www.eiligergeist.ch.
Also unbedingt schauen. Immer einmal im Monat gibt es noch mehr Gründe, um hierher zu kommen und um hierher zu wandern. Jetzt machen wir das Spiel.
Dann kommen wir jetzt zum Abschlussspiel. Ja. Ich lege wieder die Karte auf. Eine kleine. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es haben?
Das Nichts.
Dankeschön. Lieber Städtetrip, Berge oder Strandurlaub?
Ich glaube, dann doch lieber die Heimgarten.
Gar kein Urlaub. Wärst du Kritiker, Kritikerin, was würdest du an dir selbst kritisieren?
Ich weiß keine Antwort.
Man muss sich auch nicht immer selber kritisieren,
genau.
Oder?
Was willst du kritisieren? Weiß auch nicht.
Zu wenig langweilig ist.
Dass zu wenig langweilig ist. Gut.
Gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat?
Ja, die Prozession, ich glaube, da erhole ich mich nicht mehr so schnell.
Gerda und Jörg, mal, das hoffen wir doch sehr, dass ihr euch von dem wunderschönen Ereignis, das ihr ja dem Publikum auch geschenkt habt, dass ihr euch auch gut erholt, dass der Heilige Geist euch fernbleibt. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Das war die 8. Ausgabe, wo Frieda trifft, in Kooperation mit dem Basler Stadtmagazin Baschur. Man kann uns überall hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf readermagazin.ch.
Und auf baschur.ch.
Genau.
Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid.
Danke euch.
Danke.
Danke auch.
Da-da-da.